Uldreia, der Pilgergeschichten-Podcast mit Beate Steger. Heute spreche ich mit Hansjörg Barmüller aus Winnenden. Hansjörg und ich, wir kennen uns seit 2009. Er ist mein langjähriger Pilgerfreund und wir haben zusammen die Internetseiten über die Jakobswege in Deutschland und in Europa. Hansjörg ist eigentlich kein Pilger im klassischen Sinne, sondern er ist unterwegs für die Pilger. Er macht unsere beiden Seiten. Er hat seine eigenen Internetseiten über die Jakobswege in Süddeutschland. Er macht GPS-Tracks und stellt sie kostenlos zur Verfügung. Er schreibt Pilgerführer und er hat mit seinen Teams schon eigene Wege entwickelt und gekennzeichnet. Er ist also ein absoluter Vollblut-Profi rund ums Pilgern, besonders in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich. Uldreia, auf geht's. Hallo Hansjörg.
Hallo Beate.
Hansjörg, du hast 2004 den Jakobsweg mit eingeweiht von Rothenburg ob der Tauber, der Überwindenden führt, bis nach Rottenburg am Neckar. Stimmt's?
Ja, das war mein erster Einstieg in das Thema Jakobsweg, das kann man so sagen.
Und du hast aber dann ja 2004, wie viele Jahre vorher hast du damit angefangen?
Also meine erste Wanderung auf einem möglichen Jakobsweg, das war noch gar kein Jakobsweg, war Ende 2003, das war also kurz vorher.
Das ist ja noch relativ kurzfristig, das ist ja dann alles sehr schnell gegangen.
Ja, das ist sehr schnell gegangen, das war Mitte 2003, da bin ich mal von Winnenden nach Esslingen gewandert. Und da hatten wir damals schon unter Freunden so die Überlegung, eigentlich müsste es einen Jakobsweg geben, der von Winnenden weggeht. Weil in Winnenden die Schlosskirche steht mit dem bedeutenden Jakobusaltar. Und der ist erst damals richtig bekannt geworden, gerade auch unter Pilgern. Und da ich in Winnenden aufgewachsen bin und in der Kirchengemeinde immer aktiv war, war mir der Altar schon wichtig und war mir immer ein Begriff. Und da haben wir erfahren, dass im Mittelalter die Pilger sich in Winnenden gesammelt haben und von dort auf den Jakobsweg gegangen sind. Das war das Einzige, was ich über den Jakobsweg wusste. Und da haben wir überlegt, man könnte doch einmal einen Jakobsweg auch von hier aus machen. Und das war also meine erste Wanderung 2003 von Winnenden nach Esslingen. Ich bin früher viel gewandert, dann aber längere Zeit nicht mehr. Und ja, dann war das 20 Kilometer für mich schon eigentlich damals Obergrenze, weil ich ungeübt war. So, das war eigentlich der erste Weg. Und dann ist so ganz vorsichtig weitergegangen.
Aber das heißt, du wusstest von dem Jakobusaltar, du wusstest auch, das gibt den Jakobsweg irgendwie, aber du hast dich vorher nie damit beschäftigt.
Ich selber habe mich nicht damit beschäftigt, aber ein guter Freund, der Robert Meyer, der mit mir in der Jugendarbeit immer gemeinsam unterwegs war und mit dem ich auch viel gewandert bin, der hat schon 20 Jahre vorher angefangen auf dem Jakobsweg. Und zwar hatte er einen Lehrer, den Herrn Mast, den Karl Mast aus Winnenden. Und der hat sich schon in den, ich sage jetzt mal, 60er Jahren mit dem Jakobsweg beschäftigt. Und er hat den Schülern damals beigebracht, oder in den 50er, 60er Jahren, ja, so in dem Bereich, der Jakobusaltar ist entstanden, weil es hier einen Jakobsweg gibt. Und der Jakobsweg, der führt nach Santiago in Spanien. Das war uns damals total neu. Vorher habe ich immer gedacht, ja, der große Mann, der da auf dem Altar dargestellt ist, ist wahrscheinlich Gott Vater, weil drunter ist Christus dargestellt. Und ich habe nichts vom Jakobus gewusst. Und später habe ich dann gehört, das ist der Jakobus. Aha, als Evangelischer weiß man ja nichts von Heiligen. Und da habe ich das schon erfahren, so langsam. Ich war dann auch im Kirchengemeinderat, im evangelischen Kirchengemeinderat. Und da haben dann auch immer mehr Pilger nach dem Altar gefragt. Und so ist er schon langsam bekannt geworden. Also ich kann nicht sagen, ich habe nichts davon gewusst. Mhm. Ich war aber nie auf dem Weg, während mein Freund Robert Meyer, der hat schon in den 80er, 90er Jahren angefangen, in Frankreich und dann in Spanien den Weg zu erkunden. Damals war er noch ganz unbekannt eigentlich und hat uns erzählt davon. Das hat uns zwar fasziniert, aber selber wollte ich eigentlich nicht unbedingt losgehen.
Und das heißt, du hast also dann 2003 da eine Wanderung gemacht. Und wie kam das dann, dass du hast ja ein Jakobsweg-Team Winnenden auch mit aufgebaut und ihr habt euch um diesen Weg dann gekümmert. Wie bist du da auf diese Leute gekommen, mit denen du das machen willst?
Ja, also der erste war der Robert Meyer, der zweite, das war der Hans-Jürgen Kischel. Und zwar, wir haben mit der Familie schon längere Zeit ein Ferienhaus im Oberpfälzer Wald. Und dann, da war ich mal mit meiner Frau im Wald unterwegs und habe da eine handgemalte Muschel gefunden. Und da habe ich gesagt, also es kann ja nicht gut sein, dass es dort einen Jakobsweg gibt. Und habe dann aber mich erst erkundigt und erfahren, doch, es gibt tatsächlich, es gab damals schon den Jakobsweg im Oberpfälzer Wald von Tillischanz in Richtung Nürnberg. Und als ich das gehört habe, dann habe ich gedacht, das geht dann weiter. Ja, ich habe gehört, da geht es nach Rothenburg weiter. Und wenn man die gleiche Richtung weitergeht, da kommt auch Winnenden. Und es kann doch nicht sein, dass dann der Weg nach in eine andere Richtung abzweigt und nicht nach Winnenden geht. Das hat mich schon irgendwie geärgert. Habe ich gesagt, eigentlich müsste man da einen Weg machen, der dort weitergeht in Richtung Winnenden. Und deshalb bin ich dann im Herbst, im November 2003 mit dem Hans-Jürgen Kischel den Weg von Tillischanz bis Nürnberg gelaufen. Das war dann mein zweiter Jakobsweg. Das war schon ein richtiger Jakobsweg, weil der ja gekennzeichnet war. Und da waren wir zu drittes Team und dann haben wir uns informiert, wie könnte so ein Jakobsweg laufen. Gut, von Winnenden Richtung Esslingen war relativ klar. Dann von Esslingen nach Denkendorf, da gibt's ein Kloster. Und so haben wir die Orte gesammelt, die möglicherweise auf dem Jakobsweg gelegen sind im Mittelalter und die auch heute wieder auf den Weg, zu dem Weg gehören. Gibt's dann das Kloster Bebenhausen, dann die Jakobuskirche in Tübingen und so weiter. Und wir haben ganz schnell überlegt, dass der Weg in Richtung Rothenburg gehen muss, weil es dort schon einen Zubringerweg für den Kinzigtäler Jakobusweg gab. Das war also dann unser Plan, von Winnenden Richtung Rothenburg zu gehen. Aber wir haben damals schon gesagt, den Weg darf nicht irgendwo anfangen, sondern muss eingebunden sein in das Jakobswegnetz. Und weil wir wussten, in Rothenburg ob der Tauber gibt es auch den Jakobsweg, war das dann der mögliche Anfangspunkt. Und so ist der Jakobsweg von Rothenburg bis Rothenburg entstanden, also Rothenburg ob der Tauber bis Rothenburg am Neckar. Das war das erste Team. Wir haben das dann den Weg noch detaillierter geplant. Wir sind als Probe gewandert, ganz schnell. Das heißt, wir waren im Januar schon so weit, dass wir den Weg bei der CMT, bei der Tourismusmesse, damals noch im Killesberg in Stuttgart, vorgestellt haben. Dann war der nächste Schritt war ein Vortrag in Winnenden vom Professor Blötz, der über den Jakobsweg berichtet hat. Und am gleichen Abend, da war eine Frau Dr. Dettig Hoch vom Staatsministerium Stuttgart dabei, die auch Interesse hatte am Jakobsweg. Und sie hat gehört, dass wir da etwas planen und hat großes Interesse gezeigt. Und als wir ihr gesagt haben, es ist schwierig, die Genehmigung zu bekommen für den Weg, hat sie gesagt, naja gut, mit den Förstern kann sie mal sprechen. Sie hat einen Studienkolleg und sie spricht mal mit ihm. Am nächsten Tag hatte ich schon die Auskunft, es wird möglich sein, dass wir da relativ schnell die Genehmigung bekommen. Und über solche direkten Beziehungen sind wir relativ schnell vorwärts gekommen.
Aber die Schilder, ich meine, war damals schon klar, dass man mit der gelben Muschel auf blauem Grund ausschildert? Weil viele Jakobswege in Deutschland haben ja eigene Jakobsmuschelzeichen dann entwickelt.
Ja, das internationale Wegzeichen, das blau-gelbe Muschelzeichen, das hat der Europarat in den 90er Jahren festgelegt. Das war damals noch nicht so richtig bekannt. Die ersten in Deutschland, die es verwendet haben, das war beim Münchner Jakobsweg. Und ich glaube auch, die Wege am Rhein sind schon mit diesem Zeichen damals gekennzeichnet worden. Und wir haben uns natürlich sofort dafür entschieden. Es hat aber noch keine Vorlage dafür gegeben. Ich habe das Zeichen dann irgendwo abfotografiert, habe es mit PowerPoint nachgebaut. Und dieses Zeichen, das haben wir seither tausendfach verwendet, das ich damals entworfen habe. Ich habe es dann drucken lassen. Der Hans-Jürgen Kischel war im Druckgewerbe eingestellt, sodass er das vermittelt hat. Und so sind halt unsere Beziehungen zusammengekommen, um das Projekt zu realisieren.
Ja, und geldmäßig habt ihr das selber finanziert?
Geldmäßig haben wir gesagt, wir machen das Projekt, wir waren alle ganz neu im Ruhestand und das heißt Hans-Jürgen noch nicht, aber der Robert und ich. Und wir haben gesagt, wir sprechen nicht über das Geld, wir wollen den Jakobsweg machen und das mit dem Geld, das wird sich schon irgendwie zeigen. Und so war es dann auch. Wir haben die Gemeinden angeschrieben, ob sie uns einen Zuschuss geben für das Projekt und die haben dann alle geantwortet, sie haben kein Geld. Das war dann gleichzeitig die Genehmigung für uns, für den Weg, dass sie uns geantwortet haben. Wir haben also nicht gefragt, dürfen wir den Weg machen, sondern wir haben gefragt, gebt ihr uns Geld dafür? Und sie haben dann aber doch zum Teil noch etwas Geld gefunden. Und die Stadt Winnenden hat auch ein paar tausend Euro dafür gegeben. Also am Schluss war das irgendwie bezahlt. Das war nicht das Problem.
Und wann hast du dann gesagt, da schreibe man Pilgerführer für diesen Weg?
Ja, also das Team, das den Weg erkundet und gekennzeichnet hat, das war das eine Jakobsweg-Team. Die Autoren für den Pilgerführer, das war das zweite Jakobsweg-Team. Also wenn du vorher gefragt hast, Jakobsweg-Team Winnenden, das besteht aus mehreren Teams. Im Grund gibt es die alle nicht konkret, die Teams, sondern es sind alles virtuelle Teams. Das erste ist das Team der Wegmacher, der Wegpfleger. Das zweite Team der Pilgerführermacher als Autoren und dann der Hans-Jürgen Kischel, der war im Druckgewerbe, der hat da unterstützt. Ich habe mich eingearbeitet im Layout von solchen Führern, habe das dann alles selber gemacht. Die Bilder haben wir natürlich selber fotografiert. Ich habe die Karten gezeichnet und so weiter. Und die Freunde, die da mitgemacht haben, das war dann das zweite Team. Und das dritte Team, das sage ich auch gleich dazu, das ist das Team, das die Unterkünfte zur Verfügung stellt. Wir haben von Anfang an gesagt, es ist schön, wenn es Privatquartiere gibt, also nicht nur teure Hotels, sondern auch Privatunterkünfte. Und da haben wir relativ schnell auch Familien gefunden, die Pilger aufnehmen. Und diese Quartiergeber, das ist auch ein Team. Also das wäre dann das dritte Team von diesem Weg. Und deshalb haben wir keinen Verein gegründet, wir haben keine Jakobusgesellschaft gegründet, sondern wir haben nur immer versucht, mit anderen Gremien zusammenzuarbeiten, also mit Jakobusgesellschaften. Ich habe schnell auch die Verantwortlichen von anderen Gesellschaften kennengelernt und mich so in das Netzwerk eingebunden, in das Netzwerk der Jakobswegbetreuer und der Pilgerbegeisterten.
Du hast ja dann aber weitere Pilgerführer geschrieben mit anderen zusammen. Wie ist das dann entstanden? Du hast also dann diesen ersten da gehabt, der ja ein Bestseller auch geworden ist, kann man ja wirklich sagen. Das ist doch dein meistverkauftes Buch, oder?
Ja, der Rodenburg ist nach wie vor auch heute noch eigentlich der meistverkaufteste, weil der Weg doch recht bekannt geworden ist. Der geht mitten durch Baden-Württemberg. Und er ist sehr schön, der Weg von Rodenburg nach Rodenburg. Er ist gut beschildert und es hat sich rumgesprochen, dass es sich lohnt, auch in Deutschland den Jakobsweg zu gehen. Und dann haben die Pilger natürlich alle gefragt, wie geht's da weiter? Es gab wohl den Kinzigtäler Jakobusweg, der führt nach Straßburg. Aber jetzt muss ich denn noch einen ganz wichtigen Freund nennen, den habe ich noch gar nicht gesagt, das ist der Berthold Burkhardt. Der ist leider letztes Jahr gestorben. Aber der war von Anfang an auch mit dabei oder war fast von Anfang an dabei. Er ist auch 2003 den ganzen Jakobsweg schon gelaufen, vom Wacholderhof bei Mohart bis Santiago. Auf der direkten Route über die Burgundische Pforte und nicht über die Schweiz, wie es damals noch üblich war. Und er hat damals schon geworben für diesen direkten Weg. Und deshalb haben wir den Pilgern empfohlen, geh doch über den Schwarzwald und dann weiter Richtung Burgund. Und dazu haben wir Pilgerführer gemacht. Zuerst habe ich mit Renate Flohr zusammen, die auch bei Rottenburg mitgewirkt hat, den Weg von Rottenburg bis Tann beschrieben. Dann mit Bertolt Burkhardt von Tann, von Breisach und Tann bis Burgund. Und zwar zwei Pilgerführer, der eine bis Tessé und Cluny und der andere bis Wesley, die beiden wichtigen Orte in Burgund. Und dann sind später noch andere dazugekommen.
Jetzt bist du in Deutschland gepilgert, du bist in Frankreich gepilgert. Der Wunsch, dahin zu gehen, wo ja die Jakobspilger hin möchten, nach Santiago, der war nicht da oder hat dich einfach nicht so interessiert?
Also das Pilgern an sich war für mich nicht der Mittelpunkt. Ich bin nicht der typische Pilger. Also ich hatte nie das Bedürfnis, jetzt pilgernd in Santiago anzukommen. Für mich hat mehr fasziniert die Gemeinschaft der Pilger. Die Pilger, die unterwegs waren, die schon im Mittelalter unterwegs waren und die sich heute wieder auf den Weg machen. Das sind besondere Leute und das sind keine Langweiler. Das sind wirklich spannende Personen und Menschen dabei. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich wollte eigentlich immer nur die Pilger unterstützen, mit den Pilgern auch unterwegs sein. Ich war natürlich auch mit Gruppen unterwegs. Aber es war mir nicht wichtig, ob ich nach Santiago komme. Ich habe mal mit meiner Frau zusammen eine Pilgerreise in Spanien gemacht mit dem Bus und mit so ein paar Kilometer Pilgern. Wir sind von den Pyrenäen bis Santiago da gekommen und dadurch kenne ich auch die Kathedrale und ich kenne den Weg dort, aber ich bin dort nicht gepilgert. Das ist eine andere Art des Unterwegsseins. Ja, also das, wie gesagt, das ist für mich auch vielleicht als Evangelischer nicht das Entscheidende. Der Luther hat ja gesagt, man soll nicht pilgern. Das ist jetzt für mich zwar nicht wichtig, aber ich brauche keinen Ablass in Santiago, sagen wir mal so.
Jetzt bist du ja, also ich mache ja mit dir zusammen, schon seit 2009 kennen wir uns. Hab dich ja kennengelernt, ja. Als ich mich damals für die Jakobswege in Deutschland interessiert habe. Hab dich dann gefunden. Wir haben zusammen eine Etappe auf dem Weg, deinem ersten Weg damals gemacht, ja. Wie du dann so nachgeschaut hast. Und da ist ja ein wunderbares Projekt entstanden, was hauptsächlich von dir gemacht wird, das kann man ganz einfach so sagen, das deutsche-jakobswege.de. Und du hast ja da eine Deutschlandkarte geschaffen mit 30 Hauptwegen, auf die unglaublich viele Leute auch verweisen. Also das heißt, du hast ja dann praktisch deutschlandweit dich darum gekümmert, wie die Wege da zusammenkommen können. Was war da so der Antrieb für dich, wo du ja eigentlich erstmal nur in Süddeutschland dich um deine Wege sozusagen gekümmert hast?
Ja, also die Wegedokumentation, das ist dann der nächste Teil noch. Das ist auch ein eigenes Team. Das Team besteht aus uns beiden, nämlich dass wir uns um die Dokumentation der Wege gekümmert haben. Und das ist der Bereich, der mich inzwischen weitaus am meisten beschäftigt. Gut, die Pflege der Wege selber, also der Kennzeichnung, die Pflege der Pilgerführer, das kostet natürlich auch einiges an Aufwand und Arbeit. Aber die Pflege der Internetseiten, das kostet richtig viel Arbeit. Und da ist sehr viel draus geworden. Und da bist du schuld natürlich, weil du hast damals gesagt, ja, wir fangen mal an mit den wichtigsten Wegen. Und dann habe ich allerdings die Eigenheit, dass wenn ich was mache, möchte ich es möglichst vollständig machen. Also ich gebe mich nicht mit einer halbfertigen Lösung ab, sondern ich möchte die dann ganz fertig machen. Und dann habe ich erst gemerkt, wie viele Wege es in Deutschland gibt. Es sind immer mehr geworden. Es sind weit mehr als 30, aber wir haben mal 30 festgelegt, dann habe ich alles, was dazugekommen ist, immer zusammengefasst. Das sind dann Gruppen von Wegen, also sagen wir die Wege in Nordrhein, das sind natürlich mehrere Wege, die Wege in Westfalen sind mehrere Wege, Selbst der Münchner Jakobsweg ist bei mir oder bei uns nicht nur der Münchner Jakobsweg, sondern ist der Weg nach Österreich rein über die Berge und dann über das Tannheimer Tal wieder zurück. Das gehört alles zum Münchner Weg bei uns dazu, weil sonst einfach die Zahl 30 bei weitem überschritten worden wäre. Und es wäre einfach unübersichtlich geworden. Und so bleibt es übersichtlich und trotzdem sind alle Wege drin. Und dann hast du ja dann mal gesagt, übrigens habe ich noch die Domain jakobswegeeuropa.de beantragt oder fest oder belegt. Und ich habe gesagt, bist du verrückt? Jetzt soll man das auch noch alles machen? Und er hat erst gesagt, na ja, wir machen mal in Frankreich vielleicht noch die wichtigsten Wege. Und wieder hat mich meine Eigenheit geschlagen, nämlich, dass ich alles machen wollte. Und inzwischen habe ich so gut wie alle Wege in Europa dokumentiert im Internet. Immer nur übersichtsmäßig, aber trotzdem mit Verweis auf möglichst alle Quellen, die es dazu gibt, mit GPS-Tracks, also mit dem genauen Wegverlauf, und damit auch mit Karten von den Wegen. Und neuerdings, das mache ich jetzt seit 2 Jahren schon, mit Ortstabellen, in denen alle Einzelorte aufgelistet sind.
Gut, und da kommt dir jetzt auch natürlich zugute, was du beruflich gemacht hast. Du bist ja also mit Computer und ja, digital extrem gut kommst du zurecht und den GPS-Tracks auch. Das heißt, du schreibst ja auch selber Programme, damit du diese Ortstabellen zum Beispiel füllen kannst. Stimmt das?
Ja, ich programmiere. Ich verwende keine fertigen Tools, sondern ich programmiere so gut wie alles selber. Ich mache vieles in JavaScript, in Perl für die Serverprogrammierung. Und dadurch kann ich natürlich auch Darstellungen machen, die über Standard-Tools nicht möglich sind. Das macht mir Spaß. Das ist einfach ein Hobby von mir und das habe ich da eingebracht. Das sind auch sehr schnelle Seiten, die laden sich sehr schnell und nicht andere sind deshalb oft langsamer, weil sie fertige Tools verwenden. Und ich habe immer den Ehrgeiz, interessante, aber auch schnelle Seiten zu machen.
Was schätzt du, wie viele Kilometer ausgewiesene Jakobswege haben wir in Deutschland?
Oh, da habe ich keine Zahl im Moment. Schwer zu sagen. Also es sind 30 Gruppen von Wegen. Wenn ein Weg Größenordnung 300 Kilometer hat, dann wären es 300 mal 30, wären also so 10.000 Kilometer ganz grob.
Also schon ziemlich viel.
Ja, aber wirklich grob. Ich könnte es mal zusammenzählen, aber ich habe es nie gemacht.
Und du hast ja auch Statistiken, zum Beispiel, wie oft die GPS-Tracks runtergeladen werden. Auch die Zugriffszahlen für die Internetseiten, die sind ja wirklich gigantisch.
Ja, also bei den deutschen Jakobswegen, da waren es in den letzten ungefähr 3 Jahren über 1 Million, also 1,5 Millionen Zugriffe. Bei den Downloads sind es etwa monatlich 3.000 und die Zugriffe auf die einzelnen Wege, das ist etwa nochmal das Zehnfache davon.
Aber du kannst daran erkennen auch, welche Wege in der Beliebtheit ganz vorne stehen?
Genau, das sehen wir da auch ganz gut. Also als Beispiel in Deutschland ist der beliebteste oder der am meisten aufgerufene Weg ist die Via Baltica. Aber das ist gleichzeitig auch so ziemlich der längste Weg, also wundert mich das nicht. Der Münchner Weg ist auch viel dabei. Dann auch die Wege in Nordrhein-Westfalen. Gut, es ist auch ein bevölkerungsstarkes Land, deshalb sind auch dort das Interesse groß. Es verteilt sich also schon auf das ganze Land.
Jetzt bist du ja auch mit dem Berthold, bist du doch auch gepilgert zum Erkunden für Pilgerführer, die ihr dann auch geschrieben habt. Da wart ihr dann auch Tage oder sogar Wochen unterwegs, oder?
Ja, wir waren bis zu 3 Wochen unterwegs jeweils und dadurch habe ich schon auch das Pilgerleben richtig kennengelernt, das kann man schon so sagen. Ich war auch mit einer Reutlinger Gruppe unterwegs, also kleinere oder größere Gruppe, von hier bis zu den Pyrenäen und habe auch da die Pilgerherbergen und alles kennengelernt. Also von daher kenne ich das Pilgerleben auch schon auch ganz gut.
Was gefällt dir denn am besten am Pilgerleben, wenn du so unterwegs bist?
Also mir persönlich ist die Einfachheit das Wichtigste. Die meisten Pilger begnügen sich mit einfachen Unterkünften. Es gibt auch Luxuspilger, die eher dann in Hotels wohnen, mit Gepäcktransport und so weiter. Aber das ist nicht so meine Sache. Ich möchte ganz gerne einfach unterwegs sein und auch dann ob man da jetzt im Schlafsaal schläft oder dann in einfachen Betten oder was auch alles da gibt, das gehört für mich dazu. Muss aber nicht sein, das ist nicht das Entscheidende, aber das darf ruhig sein. Das schadet auch nichts in der heutigen Zeit.
Und hast du denn früher schon, als du noch nichts mit dem Jakobsweg zu tun hattest, war das da auch immer so dein Credo, eher einfach unterwegs zu sein und nicht extrem luxuriös?
Ja, gut, aus der Jugend kenne ich das nur so. Also ich bin früher viel getrennt mit einem Freund und war auf diese Art unterwegs. Also ja, das ist quasi die Fortsetzung. Jetzt, nachdem die Kinder erwachsen sind und so weiter, habe ich mich jetzt wieder auf das Ursprüngliche zurückgezogen. Wir waren früher viel auch mit der Familie im Camping, dann später Wohnwagen, dann haben wir mal ein Ferienhaus dann uns angeschafft. Und jetzt geht es wieder zurück auf den Anfang quasi mit dem Pilgern.
Und du, ich kann mich noch erinnern, also wir sind ja auch schon gemeinsam gepilgert, wir waren ja auch in Frankreich miteinander unterwegs. Du hast auch immer den kleinsten Rucksack irgendwie. Und ich muss sagen, da bewundere ich dich immer dafür, weil das schaffe ich nicht so sehr.
Ja, der Rucksack ist ein ganz wichtiges Symbol beim Pilgern. Ich möchte es als Symbol bezeichnen, weil es spiegelt so das Leben. Wenn man sich im Leben mit viel belastet, dann kann es auch schwer sein. Und wenn man Ballast abwirft, kann das Leben einfacher werden. Und so ist es auch mit dem Rucksack. Je mehr man nicht mitnimmt, desto leichter wird das Pilgern, wird das Wandern. Und deshalb bin ich natürlich kein Freund vom Gepäcktransport. Da drückt man sich um diese Entscheidung.
Ja, und so ist man gezwungen quasi, ja. Nicht genau zu schauen. Du machst ja auch Pilgerberatung. Also zu dir kommen ja auch viele Menschen, die natürlich auch durch deine Pilgerführer, du bist immer auf der CMT auch die ganze Zeit und bietest da Pilgerberatung sozusagen an. Also du erlebst da schon sehr viel, was die Menschen für Fragen haben fürs Pilgern, oder?
Ja, also durch den Verkauf der Pilgerführer bekomme ich viele Rückfragen von Pilgern, die erst anfangen damit und die noch nicht genau Bescheid wissen. Ich bin nebenher auch Pilgerberater bei der Fränkischen Jakobusgesellschaft und bekomme auch von da immer wieder mal Anfragen. Speziell auch zu GPS-Themen bekomme ich Anfragen, aber schon auch zu allgemeinen Themen wie zum Übernachten und zur Streckeneinteilung und zum Gepäck und solche Sachen.
Jetzt ist ja bei manchen auch der Wunsch, wenn sie pilgern und so einfach wie möglich unterwegs zu sein, vielleicht auch das Handy zu Hause zu lassen oder das Handy nicht einzuschalten. Jetzt bist du ja ein ganz großer Experte für mich, was GPS angeht. Viele sind ja jetzt mittlerweile auch mit dem Handy dann unterwegs. Ist es dann für dich nicht ein Widerspruch, auf die Technik zurückzugreifen und aber auf der anderen Seite einfach unterwegs zu sein?
Ja, also so wie jeder Pilger eigentlich anders ist. Es gibt nicht den typischen Pilger. So darf auch jeder das mitbringen, was ihm wichtig ist. Also wer gern technisch unterwegs ist, darf das gern machen. Und wer gern ohne Technik unterwegs ist, der soll das so machen. Deshalb finde ich so wichtig, dass ein Weg so gut gekennzeichnet ist, dass man ihn ohne GPS und ohne Wegbeschreibung findet. Und dass eine Wegbeschreibung so gut ist, dass man den Weg ohne Kennzeichnung und ohne GPS findet. Und dass ein GPS-Track so gut ist, dass man den Weg ohne Beschreibung und ohne Kennzeichnung findet. Also jeweils alle drei Elemente müssen unabhängig gut sein. Und wenn zwei davon oder drei sogar gut sind, umso besser. Und ich möchte alle drei unterstützen. Gute Wegkennzeichnung, gute GPS-Tracks und möglichst gute Wegbeschreibung und Kennzeichnung.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich, dann kann sich jeder das aussuchen, was für ihn dann praktisch passend ist.
Genau.
Auch, ne? Ja. Jetzt bist du ja nicht auf allen Wegen gewesen, die wir auf unseren Seiten beschreiben. Wie ist deine Vorgehensweise, wenn du jetzt zum Beispiel für einen Weg eine Beschreibung machst? Also ich meine jetzt eine Beschreibung als Kurzbeschreibung auf unserer Seite. Aber du hast ja dann auch die GPS-Tracks, die ja extrem genau sind. Wie machst du das?
Ich übernehme grundsätzlich keine fertigen GPS-Tracks von anderen, weil das wäre auch copyrightmäßig nicht in Ordnung, dass ich da einfach was kopiere, sondern ich suche alle Tracks zu einem Weg, wenn ich einen neuen Weg dokumentieren will. Es gibt fast immer mehrere Tracks im Internet, von denen, die den Weg gemacht haben, von anderen, die ihn gegangen sind, von anderen, die vielleicht selber erfunden haben, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie die entstanden sind, die Tracks. Die lege ich alle in verschiedenen Farben übereinander. Dazu verwende ich Google Earth. Dann habe ich schon mal die gemeinsamen Verläufe. Das ist 90% oder 95% sind gemeinsam. Aber es gibt dann 5-10%, da unterscheiden sich diese Tracks. Und da gehe ich dann in die Einzelheiten. Ich nehme den Pilgerführer, ich nehme Karten, in denen die Wege eingezeichnet sind. Und ich frage dann auch mal nach vor Ort bei Leuten, die sich auskennen, wo der richtige Weg läuft. Und wenn ich es dann immer noch nicht weiß, dann fahre ich hin und laufe das Stück. Das habe ich sehr oft gemacht. Ich gehe ganz gezielt und zeichne ein Stück vom Weg auf. Und erst wenn ich das alles weiß, mache ich den eigenen Track. Den zeichne ich aber immer neu, also ich nehme nicht den vorhandenen, sondern mache den möglichst exakt. Und zwar nach den Luftbildern von Google, weil das sind sehr genaue Verläufe, die kann man herzoomen. Und wenn da der Track in der Mitte vom Weg verläuft, dann kann er eigentlich nicht falsch sein. Mhm. Während die anderen Tracks, die mit digitalen Karten gemacht werden oder die aufgezeichnet werden, können oft ordentlich falsch sein, weil der Empfang ja auch nicht immer gut ist. Aber im Wald zum Beispiel kann so ein aufgezeichneter Track auch mal 20 Meter neben dem tatsächlichen Weg liegen. Und es kann dann auch mal schwierig werden, wenn man mit einem solchen Track unterwegs ist.
Und die Kenntnisse mit GPS, die hast du dir dann alle im Selbststudium sozusagen beigebracht?
Ja, gut. Also, ja, das ist meine Art, dass ich eigentlich alles selber lerne. Ich bin ziemlich schlecht geeignet für Schulungen, da kann ich nicht zuhören. Also ich muss was selber lernen und durch Fehler vor allem lernen.
Und deinen ersten Pilgerführer, wie lange hast du da dran gesessen, bis der dann in trockenen Tüchern war?
Ja, die Texte, die haben 4 Autoren gemacht. Dadurch ist es etwas schneller gegangen, weil die sich dann auf ihr Wegstück konzentrieren konnten. Ich habe währenddem die Karten gemalt mit PowerPoint und dann umgesetzt mit entsprechenden Tools wieder auf Word, also ganz normalen Standard-Tools, das Layout gemacht, die Texte umgesetzt. Und das hat 3 Monate gedauert, parallel zur Kennzeichnung des Wegs. Und wir waren am Jakobustag 2004 mit dem Weg fertig und mit dem Pilgerführer war alles fertig. Nach einem halben Jahr, kann man sagen.
Ja, das ist natürlich rasend schnell. Das ist schon der Wahnsinn dann auch. Wenn Menschen sich bei dir melden und die möchten pilgern gehen, die sind aber noch unschlüssig oder die trauen sich auch nicht so richtig, was gibst du denen mit auf dem Weg?
Wenn mich Pilger oder vor allem Pilgerinnen fragen, kann ich das allein machen, kann ich den Weg allein gehen, dann sage ich ihnen normalerweise per Du, weil mit Pilgern ist man relativ schnell per Du. Auch bei Anfragen bin ich nicht nur per Du, aber wenn ich dann merke, es wird dann ernst, dann bin ich dann auch per Du. Dann sage ich, wenn du dir das zutraust, dann kannst du das auch, dann gibt es kein Problem.
Mhm. Aber mit der Sicherheit, da haben ja viele Frauen auch ein bisschen Sorge, ne? Ist es sicher, alleine unterwegs zu sein?
Es gibt ja nicht nur die Einzelpilger, sondern es gibt sehr viele Gruppen, die unterwegs sind. Es gibt immer mehr. Es gibt auch inzwischen viele ausgebildete Pilgerbegleiter, die die Gruppen auch gut führen und die das mehr oder weniger professionell machen. Und ich rate dann solchen unsicheren Pilgeranwärtern, sage ich mal, erstmal mit der Gruppe unterwegs zu sein. Und dann sind sie das Wandern selber, auch sie sehen, haben sie schon geübt und dann können sie mal selber den Weg probieren. Und auch mit Gruppen, mit denen ich unterwegs war, da habe ich immer wieder eine Rückmeldung bekommen, ich sage jetzt mal von Frauen, weil bei Männern, die wollen das sowieso alles selber machen, aber sind auch nicht immer sicher. Aber wenn mir dann eine Frau zurückgemeldet hat, ganz glücklich, ich war jetzt allein unterwegs und ich habe auch übernachtet. Und ich war dann abends, da waren nur noch Monteure in dem Gasthaus und trotzdem ist es gut gegangen und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Dann ist eigentlich der Zweck erreicht, weil es passiert nichts in der Praxis. Viele haben Angst davor und das darf man auch nicht verharmlosen, aber man kann schon den Mut machen, dass man auch allein unterwegs sein kann. Oder auch mal zu zweit natürlich. Muss ja nicht ganz allein sein.
Gab es auch schon Fälle, wo du gedacht hast oder vielleicht auch gesagt hast, ich glaube, das Pilgern ist eher nichts für dich?
Eigentlich kaum. Es kommt nur dann vor, wenn sich Pilger immer die Rosinen auspicken wollen. Wenn sie sagen, wo ist denn der schönste Teil, welches ist der schönste Weg und welches ist der schönste Abschnitt von dem Weg, das andere würde ich gern weglassen. Ich möchte nur die schönen Teile. Dann gebe ich zur Antwort, es gibt so schöne Wanderwege, ihr müsst doch nicht unbedingt den Jakobsweg gehen, dann könnt ihr dann auch den Westweg im Schwarzwald oder sonst einen anderen schönen Weg gehen.
Und fällt dir spontan ein schönstes Erlebnis ein auf deinen vielen Wegen, die du schon gemacht hast?
Also die schönsten Erlebnisse sind immer die Erlebnisse mit den Menschen. Das heißt, es ist nicht der Weg, es ist nicht auch die Sehenswürdigkeit oder irgendeine Kirche oder irgendein Sonnenuntergang, sondern es sind immer die Menschen, mit denen ich unterwegs war, mit denen ich tolle Gespräche hatte, auch die Begegnungen mit in den Quartieren, bei den Unterkünften. Das sind eigentlich die Erlebnisse, wo man so viel Überraschungen erlebt, die nicht wiederholbar sind. Und da wird ja oft gesagt, es gibt so Jakobsweg-Wunder. Da passieren Zufälle, die können fast keine Zufälle sein. Und diese Zufälle und diese Begegnungen, die sind das Besondere. Also da könnte ich jetzt konkrete Beispiele sagen, aber es ist immer mit Menschen verbunden.
Dankeschön, Hans-Jörg.
Danke dir, Beate.
Dankeschön fürs Zuhören. Eine neue Podcast-Folge gibt es immer am 25. eines Monats. Am besten den Podcast abonnieren, dann verpasst man nie eine neue Folge. Alles andere findet sich auf meiner Internetseite www.pilgerwissen.de. So, und jetzt ist Zeit, mal wieder pilgern zu gehen. Ultreia!